der Welt. Also, liebe Salzstreuer, liebe Armleuchter, lasst uns den Predigttext mal lesen von heute. Ich bin übrigens, ihr habt das wahrscheinlich gemerkt, es gibt heute nicht nur einen dicken roten Faden, sondern ein rotes Seil. Also mit diesem Lied eben und allem, was noch so drumherum ist. Also es geht um Salz und Licht. Matthäus 5, Vers 13 aus der Bergpredigt Jesu. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, liebe Salzstreuer, liebe Armleuchter, Jesus gebraucht hier drei Bilder, die äußerst anschaulich sind, würde ich mal sagen. Und er spricht diese Bilder denen zu, die ihm da gerade zuhören. Er sagt ihnen, ihr seid Salz, ihr seid Licht und ihr seid wie eine Stadt auf dem Berg. Damit man sich das ein bisschen anschaulicher merken kann, habe ich mal drei Symbole mitgebracht. Dann habe ich das hier auch vor den Füßen weg. Also, das Erste natürlich, ein Salzstreuer, das ist eher eine Salzmühle, aber ihr könnt das ja so nehmen. Genau, das Zweite, ja, weil ich wusste, die einzige Laterne, die wir hier hatten, die ist schon weg. Ein Licht, ja, und jetzt Stadt auf dem Berg, das wäre ein bisschen groß geworden. Außerdem besitze ich keine Stadt auf dem Berg. Wäre schön, ich habe nur ein Häuschen und das ist auch noch sehr klein, ein Vogelhäuschen, zudem noch für sehr kleine Vögel. Ja, was man so alles im Haushalt findet. Ja, ich habe eben gesagt, dass Jesus diese Bilder denen zuspricht, die ihm da gerade zuhören. Bei der Bergpredigt. Bergpredigt ist die bekannteste Rede Jesu. Viele verbinden das Christentum oder das, was sie von Jesus wissen, mit der Bergpredigt, weil diese Worte, diese Bilder einfach unheimlich bekannt sind. Ja, aber interessant ist ja, wer hört Jesus denn hier eigentlich zu? Wem spricht Jesus das zu? Man hat das so in den Jesusfilmen oft so, ja, so das Bild, dass da eine riesen Menschenmenge Jesus folgt und er guckt dann, ja, wo kann er die beste Akustik finden, sieht diese große Menschenmenge, steigt dann auf einen Berg und redet zu allen. Das ist aber nicht ganz richtig, denn wir lesen in Matthäus 5, ganz am Anfang der Bergpredigt, da heißt es, ja, da ist schon eine Menschenmenge, ne? Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Dann heißt es aber, nachdem er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Da redete er zu ihnen und begann sie zu unterweisen. Das müssen wir erstmal hier auch ernst nehmen. Die Bergpredigt ist zuallererst, theologisch würde man sagen, eine Jüngerunterweisung, praktisch theologisch würde man sagen, eine Mitarbeiterschulung für seine Jünger, für die, die ihm nachfolgen. Jünger sind ja eigentlich Schüler, das ist sogar das bessere Wort, wie man das übersetzen kann. Das ist also die erste Zielgruppe, die Jesus hier hat. Was aber nicht heißt, dass die anderen das nicht hören konnten. Aber hier heißt es ganz deutlich, er redete zu seinen Jüngern und hat sie unterwiesen. Denn, ihr müsst euch mal überlegen, diese Worte vom Licht und diese Zusagen, ne, ihr seid Salz, ihr seid Licht, das kann Jesus ja nicht allen Menschen dazu sagen, die da ihm nachgefolgt sind, die ihm dazuhörten. Das sind möglicherweise auch ein paar Pharisäer und Schriftgelehrte darunter, mit denen er immer ein bisschen Probleme hatte und die ihn ganz kritisch beäugten und kritisch zugehört haben. Denen wird er das wahrscheinlich so nicht zugesprochen haben. Also in erster Linie ein Wort an seine Jünger, an die, die versucht haben, ja, an seinem Munde zu kleben, seine Lehren irgendwie zu verstehen und fromm, würde man sagen, ihm nachzufolgen. An die ist das zunächst gerichtet. Ja, aber was sagen nun diese Bilder Salz, Licht und Vogelhäuschen? Ja, Stadt auf dem Berg, besser gesagt, ne? Das möchte ich gleich mal so ein bisschen betrachten. Und ich denke, das ist ja auch das, was Jesus uns zusagt, weil wir ja in der gleichen Linie stehen. Wenn wir uns als Christen bezeichnen, als Nachfolger Jesu, dann spricht er uns das ja genauso zu. Diese Bilder hier, diese drei Bilder, die kann man natürlich nehmen, so für die Christenheit oder für die Jünger im Allgemeinen, aber ich denke, sie müssen wir auch in gewisser Weise persönlich nehmen, weil Gemeinde besteht ja auch immer aus einzelnen Menschen, die Jesus nachfolgen. Also musst du dir sagen lassen, du bist Salz, du bist Licht, ich bin Salz, ich bin Licht. Übrigens, das nehme ich auch mal vorweg, sagt Jesus hier nicht, ihr könntet es sein, wenn ihr die Schulung beendet habt. Ne? Oder ihr könntet es sein, wenn ihr euch nur redlich bemüht und euch ordentlich anstrengt. Nein, die Jünger, die sind hier noch in der Schule und Jesus sagt ihnen schon zu, ihr seid Licht, ihr seid Salz. Und das ist eine Zusage, die auch uns sehr gilt. Und ich nehme das mal vorweg, er sagt damit ja im Grunde, ihr seid etwas. Ihr seid wertvoll. Wir haben das eben in diesem Lied auch gesungen. Ihr macht einen Unterschied. Ohne euch wäre die Welt fade und dunkel, geschmacklos und finster. Ihr macht einen Unterschied. Ihr bringt etwas in die Welt, was die Welt sich selbst nicht geben kann. Das ist das, was er Ihnen hier schon mal sagt. Möchte ich jetzt mal so ein bisschen näher betrachten, was das ist. Ich möchte uns versuchen, diese Bilder noch einmal etwas näher zu bringen, etwas anschaulich zu machen. Dann aber auch, weil das ja auch in diesem Text vorkommt, am Ende etwas dazu sagen, ja, was hindert vielleicht das, dass das Salz wirklich würzt? Oder was hindert es, dass das Licht wirklich strahlt? Davon spricht der Text ja auch sehr deutlich, dass es Salz gibt, das nutzlos ist oder Licht, das am falschen Platz steht. Ne, was kann uns daran hindern, dieser Bestimmung zu folgen? Aber zunächst nochmal diese drei Bilder. Das erste ist natürlich etwas, was man auch sehr ein bisschen ausdehnen kann, das Bild vom Salz. Und das möchte ich auch mal so ein bisschen intensiver betrachten. Wir haben eben in dem Lied schon einige Aspekte gehört. Ich sage, da kann man ja kaum noch was hinzufügen. Manches entdeckt ihr vielleicht wieder. Ja, die Gemeinde ist wie Salz. Du ganz persönlich bist wie Salz. Und ich habe allein für dieses Bild vom Salz ja mindestens drei verschiedene Deutungen mal gefunden, die es so gibt. Eine, die wird meistens favorisiert, werde ich auch favorisieren, aber es gibt eigentlich so mal so drei Aspekte, vielleicht gibt es sogar noch mehr, die das Salz so mit sich bringt. Und als erstes habe ich mal gedacht, ja natürlich, der erste Aspekt wäre schon die Würze, darum kann es gehen. Ein zweiter Aspekt wäre der Aspekt der Haltbarkeit, das wird meistens so favorisiert. Und vielleicht ein dritter Aspekt wäre auch der Aspekt der Reinigung, auch beim Salz. Also diese drei Deutungen habe ich schon mal gefunden. Würze, Haltbarkeit und Reinigung. Also wenn wir mal zurückgehen, Würze, ja. Das würde heißen, die Menschheit an sich ist eigentlich ziemlich fade. Oder die Welt ist, ich würde es mal sagen, ja nicht geschmacklos, das ist so ein bisschen, hat ja auch ein Geschmäckle, aber vielleicht geschmacksneutral. Und durch die Christen, so würde das der Text hier sagen, so würde das Jesus hier sagen, kommt erst Würze in diese Welt. Durch die Christen, durch jeden Einzelnen und durch die Gemeinde wird die Welt erst zu einem Gericht, das richtig gut schmeckt. Ohne Jesus und ohne die Menschen würde etwas fehlen, ohne die Menschen, die Jesus kennen. Das wäre so die erste Deutung, ne? Das Salz in der Welt. Die zweite Deutung wird meistens favorisiert. Ne? Das ist so die Deutung der Haltbarkeit. Salz, zur Zeit Jesu, ist das wichtigste Konservierungsmittel, das es gab. Das wissen wahrscheinlich viele von euch. Wir kennen ja heute noch das Pökeln, wo Sachen durch Salz haltbar gemacht werden. Ich weiß, in Spanien wurde Fisch in Salz gepackt und getrocknet und er hielt dann auch ewig, wurde so, ihr habt ja schon mal gesehen, auf den Fischkuttern so ausgehangen, man muss sich die Nase zuhalten, wenn man vorbeigeht, aber da kann man Salzfisch kaufen, den kann man dann einlegen, dann wird er wieder frisch. Also Salz auch heute noch zur Haltbarkeit. Und hier kann man vielleicht sagen, wenn wir das mal übertragen, ohne Jesus, ohne Verbindung zu Gott, haben die Menschen kein besonders langes Haltbarkeitsdatum. Der Mensch wird 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre, so heißt es in einem Psalm. Alles andere ist Zugabe. Heute wird man meistens kommt noch mal was drüber und das ist Geschenk. Und die Bibel spricht aber davon, ja, dass die Beziehung mit Gott, also das, was auch jetzt schon im Leben beginnen kann, dass das nicht nur ein längeres Haltbarkeitsdatum bringt für den Menschen, sondern sogar ein Leben in Ewigkeit. Und das ist die Hoffnung, ja, die wir als Christen haben, dass unser Leben eben nicht nur verlängertes Haltbarkeitsdatum hat, sondern dass wir hoffen und glauben dürfen, mit Jesus dürfen wir auch die Ewigkeit bei Gott verbringen. Ohne Jesus keine lange Haltbarkeit. Vielleicht so ein Aspekt, es gibt da aber auch noch einen zweiten, weil wir müssen das vielleicht auch ernst nehmen. Unser Text, der spricht nicht so sehr im Horizont der Ewigkeit. Der spricht nicht so sehr vom Himmel, sondern er spricht eigentlich eher von dieser Welt. Ne? Salz der Erde, Licht dieser Welt. Also er spricht eher von der Wirksamkeit in diese Welt hinein. Und auch da hat der Aspekt der Haltbarkeit natürlich eine Bedeutung. Ne? Eine Ordnung in dieser Welt, die Gott ausklammert, die hat keinen besonders guten Halt und keine Haltbarkeit. Das haben auch manche Politiker ja schon gesagt. Ne, wem soll sich der Mensch verantworten, wenn es keinen Gott gibt? Dann ist der Mensch dem Menschen ausgeliefert. Also auch ohne das, ist auch ein wichtiger Vergleichspunkt, keine Haltbarkeit. Ich weiß nicht, ob ihr die Bibelübertragung kennt. Es gibt eine tolle Jugendbibel, die Volksbibel. Wer hat die Volksbibel zu Hause? Wow, ich bin überrascht. Super. Ja, ich habe mal mit einer Frau ganz starke Diskussion gehabt, weil sie sagte, das kann man so nicht machen und so. Ne? Und dann habe ich ihr erklärt, ja, das ist nur eine Übertragung, ne? Sondern man hat versucht, das in die Jugendsprache, insbesondere eines Milieus, ne, der Punker und so, hinein zu übertragen, weil der Gründer der Jesus Freaks, Martin Dreyer, ähnliche Geschichte hatte. Und deshalb hat diese Jugendbibel auch diesen Vers übersetzt. Ich habe ihn jetzt nicht angeschlagen, aber in der Volksbibel heißt genau dieser Vers: Ihr seid wie ein Kühlschrank für diese Welt. Ohne euch würde alles Gute vergammeln. Wenn dieser Kühlschrank nicht mehr funktioniert, gehört er auf den Schrott. Versteht jeder, oder? Kühlschrank dieser Welt. Ohne euch würde das Gute vergammeln. Wenn der Kühlschrank nicht funktioniert, gehört er auf den Schrott. Ja, tolles Bild. Also ich halte die Volksbibel nicht für die allein selig machende Bibelübertragung, aber ich denke, in diesem Vergleichspunkt kann man manches sehen. Die Hoffnung für alle hat das übrigens so übersetzt: Ihr seid das Salz, das die Welt vor dem Verderben bewahrt. Also hat auch mehr so diesen Aspekt der Haltbarkeit. Jesus verleiht uns ein Haltbarkeitsdatum bis in die Ewigkeit und Christen und Gemeinden geben dieser Welt Halt. Das steckt da im Grunde drin. Also neben der Würze auch noch die Haltbarkeit. Ein dritter Aspekt, auch nicht ganz von der Hand zu weisen, das ist die Reinigung. Salz war damals echt ein Universalmittel. Es ist heute auch noch. Man hat Salz für ganz viel verwendet und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei manchen Wellness-Angeboten kann man sich mit Salz einreiben. Ich habe das schon gemacht. Was? Wegen der Haltbarkeit. Ja, ja. Nein, wegen der Würze. Genau. Ja, wegen der Haltbarkeit. Deshalb sehe ich heute auch 10 Jahre jünger aus, als ich bin. Nein, im Gesicht soll man das möglichst auch auslassen. Nein, aber der Aspekt der Reinigung, also ich habe das dann gelernt bei diesen Salzabrieben, das hat also ganz tollen Effekt. Also Salz entzieht dem Körper Wasser und reinigt dadurch schon mal in gewisser Weise, gibt nebenbei noch einen Peeling-Effekt, den man hat. Und Salz hat natürlich auch eine reinigende Wirkung. Und in dem Lied hatten wir das ja auch ganz toll. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Rotweinglas verkippt habt auf dem Teppich. Dann kann man einen Haufen Salz drüber machen. Und das nimmt dann, ja, wie aus Zauberhand den Rotwein wieder auf. Also nicht komplett, man muss da meist noch nacharbeiten. Aber ja, Salz hat eine reinigende Wirkung. Und übertragen heißt das, Jesus zu kennen, mit ihm zu leben, hat auch eine reinigende Wirkung. Die Bibel sagt, wer Jesus in sein Leben lässt, wer mit ihm unterwegs ist, der ist frei von aller Schuld. Die Bibel spricht auch ganz oft davon, oder Jesus, ne, wer mit ihm unterwegs ist, der kriegt neue Kleider, weiße Kleider. Ne? Jesus reinigt, das ist auch ein Aspekt. Manchmal tut dieser Reinigungsaspekt ein bisschen weh. Das kann manchmal sein, wenn Salz in die Wunde kommt oder Jod. Aber letztendlich hat es eine reinigende und desinfizierende Wirkung. Also ihr seht hier das Salz, was da schon drin steckt. Und wenn ihr heute mal Salz zum Essen nehmt, denkt dran, ihr seid das Salz dieser Welt. Alles positive Effekte, oder? Müsste man noch sagen. Ne? Ich möchte jetzt nochmal so die beiden anderen Bilder auch ganz kurz betrachten. Ich denke, in dem Salz steckt so das meiste drin. Und dann auch nochmal ganz kurz überlegen, weil das in unserem Text ja auch drin ist, was hindert uns, wirklich Salz und Licht zu sein. Was sind die beiden anderen Bilder? Licht und eine Stadt auf dem Berg. Licht. Genau. In der Bibel wird Gott selbst oftmals als Licht beschrieben. Er kleidet sich in Licht, lesen wir in einem Psalm. Also für uns ein schönes Bild. Oder Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. In den Ich-Bin-Worten. Und jetzt natürlich auch die Christen, in denen Gott lebt, die Jesus kennen, in denen Jesus durch seinen Geist anwesend ist, sind auch Licht. Und hier heißt es, es soll allen im Haus Licht geben, also nicht versteckt werden. Allen im Haus. Ich weiß nicht, welche Vorstellung ihr so von einem Haus der damaligen Zeit in Palästina habt. In der Regel war das, dass sich das Leben in einem großen Raum abspielte. Es war eigentlich nicht so üblich, dass jedes Kind sein Kinderzimmer oder so hatte, sondern das Leben spielte sich Familienleben in einem großen Raum ab. Und jetzt stellt euch vor, ein dunkler Raum und eine Kerze wird angezündet. Das sieht man. Ich habe das mal erlebt, als wir mal mit einer Jugendgruppe in einer großen Turnhalle übernachtet haben. Nur wenn alles stockfinster ist und einer eine Taschenlampe anmacht, das sieht man in der ganzen Turnhalle. Heute würde man wahrscheinlich eher so ein Handylicht sehen. Es erleuchtet alles, man sieht es. Das gibt automatisch im ganzen Raum Licht. Und Jesus sagt hier, wir sind das Licht, das diese Welt erhellt. Ohne uns wäre es dunkel, weil die Welt keine Hoffnung hat über dieses Leben hinaus. Und beides, also Salz und Licht, hat noch einen gemeinsamen Aspekt, nämlich beides ist unentbehrlich und lebensnotwendig. Auch das kam in diesem Lied eben vor, die Lebensnotwendigkeit. Also Salz damals noch wichtiger als heute, zur Haltbarkeit, zur Reinigung, habe ich ja eben alles gesagt, aber auch Licht. Ohne Licht können nicht nur Pflanzen nicht wachsen, sondern ohne Licht könnten auch wir nicht leben. Wir, die Christen, die Gemeinde, unentbehrlich, lebensnotwendig. Lassen wir uns diese Dinge doch mal sagen. Das dritte Bild, das Jesus gebraucht, ich habe hier nochmal genau zusammengefasst, ich bin ein bisschen durchgebrannt hier mit meinen, aber hier, man sieht es, das Licht, es erhellt, es ist lebensnotwendig. Ja, und jetzt noch das Bild der Stadt auf dem Berg. Und das kann man sich ja auch gut vorstellen. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Wanderung und habt euch verlaufen und irrt so durch den dunklen Wald. Es wird immer dunkler und es ist kein Ausweg in Sicht. Und plötzlich kommt, ja, der Wald hört auf, man sieht etwas, es kommt eine Lichtung und dann seht ihr eine Stadt auf einem Berg. Endlich ein Lebenszeichen, endlich Zivilisation und endlich Sicherheit. Und das sind sicher auch hier so die Vergleichspunkte. Diese Stadt auf dem Berg gibt Schutz und Sicherheit. Und natürlich auch Orientierung. Und sie hat eine große Anziehungskraft. Da geht man dann drauf zu. Da wissen wir, da kriege ich was zu trinken. Da kann ich auf Toilette gehen, endlich. Oder wie auch immer. Ihr Lieben, so sind die Christen, so ist die Gemeinde in dieser Welt, würzend, haltbar machend, haltgebend, Orientierung gebend, reinigend, aber auch leuchtend und anziehend. Und Jesus sagt hier tatsächlich, es ist so. Und die Christen in dieser Welt haben auch schon immer eine große Auswirkung gehabt, in viele Gesellschaften hinein. Ihr gebt dieser faden Welt Würze. Ihr verleiht ihr Haltbarkeit und ihr schenkt Licht und Hoffnung da, wo sonst Dunkelheit ist. Und in unserem Text müssen wir das auch nochmal ernst nehmen, damit sind nicht nur Worte gemeint. Der Text, ohne jetzt von Werksgerechtigkeit zu sprechen, spricht eigentlich davon, dass wir unsere Taten vor der Welt sichtbar machen sollen, damit sie Gott den Vater erkennen. Also es soll etwas rauskommen. Salz muss salzen, Licht muss leuchten. Ein Christ ist nicht nur für sich selbst da, sondern für die Welt. Das hat Bonhoeffer auch nochmal sehr deutlich so formuliert. Er ist wichtig für die Welt, die Gemeinde ist wichtig für die Welt. Das sagt Jesus hier in diesem Gleichnis, Salz und Licht und eine Stadt auf dem Berg. Bill Hybels hat das mal formuliert, es ist ja so ein Willow Creek Pastor, vielleicht kennen den manche von euch. Die Ortsgemeinde ist das Licht dieser Welt. Also die landeskirchliche Gemeinschaft ist Licht in diesem Stadtteil, in dieser Welt. Im Moment kommen viele Menschen hier zu uns, die uns sonst noch gar nicht kennen durch den Mittagstisch und viele Dinge. Wir sind Licht in dieser Welt. Die Ortsgemeinde ist der Ort, wo das Evangelium, die gute Nachricht, konkret wird. Also nicht, dass es wäre ja schlimm, wenn Leute von uns denken, ja, Christsein ist ja fade und finster. Also das wäre traurig. Es gibt Leute, die verbinden das damit. Wir müssen sehen, dass wir wieder zu unserer Würze finden, zu dem, was uns eigentlich ausmacht. Und Jesus verschweigt nicht, dass das Salz auch seine Wirkung verlieren kann oder Licht nicht scheinen kann. Und da möchte ich uns nochmal so ein bisschen, ja vielleicht auch im Bild so ein klein wenig nochmal drauf hinweisen, was hindert einen Salzstreuer beim Streuen? Richtig, ich habe so mindestens zwei Sachen gefunden. Wenn der Salzstreuer verstopft ist, dann kommt nichts raus. Oder wenn im Salzstreuer gar kein Salz drin ist, dann kommt auch nichts raus. Also wenn er verstopft ist, das heißt ja, ich habe keinen Zugang mehr zu den Menschen und vielleicht auch keinen Zugang mehr zu Gott, da ist irgendwas verstopft. Und wenn er leer ist, ist es natürlich ganz traurig, dann ist da gar nichts mehr drin, was würzen kann. Und da können wir uns überlegen, das muss man jetzt auch nicht gesetzlich verstehen, aber vielleicht, ja, wenn wir unsere Beziehung zu Gott einfach wieder pflegen und leben, dann wird das Salz auch wieder wirksam. Ja, übrigens, ist euch das auch schon mal passiert in einem Restaurant, dass ihr ein Gericht nachwürzen wolltet mit einem vielleicht etwas älteren Salzstreuer und der Deckel ist abgegangen? Ja, manche nicken. Das ganze Gericht versalzen. Das ist vielleicht auch etwas, was das Ganze hindern kann. Also man kann auch zu viel Salz raufkippen. Es gibt ja das schöne Gleichnis vom vierfachen Acker und einer meiner Lehrer hat gesagt, eigentlich müsste das fünffache Ackerfeld sein. Da geht es ja darum, dass Samen ausgestreut wird und auf verschiedenen Boden fällt. Und beim fünften Acker hat er gesagt, wenn der Same zu dick ausgestreut wird, da geht auch nichts mehr auf. Also wenn das Salz alles versalzt, Menschen vielleicht mit Bibelworten irgendwas um die Ohren hauen, dann wächst es auch nicht. Also das sind vielleicht diese Möglichkeiten, ja, entweder ist was verstopft oder ist kein Salz drin oder vielleicht sogar zu viel des Guten. Ja, und zuletzt, was hindert Licht am Scheinen? Mit Sicherheit, wenn ich es nicht dahin stelle, wo es eigentlich hingehört. Ein Licht in einem abgeschlossenen Schrank bringt nichts. Ein Licht unter einem Stuhl oder hier ist das Bild vom Scheffel. Scheffel war so ein Eimer, den man so als Getreidemaß nahm. Ein Licht unter einen Eimer gestellt, ja, das wird irgendwann ausgehen. Wenn ich das Licht nur für mich behalte, verfehlt es auch seinen Sinn. Und die anderen im Haus bekommen nichts davon ab. Und da soll es eigentlich hin, heißt es hier. Es soll den anderen leuchten. Liebe Salzstreuer, liebe Armleuchter, Jesus lädt uns ein, in diesem Gleichnis ja, das Bild für uns in Anspruch zu nehmen. Er sagt, ihr seid es schon. Die Jünger waren noch nicht perfekt. Sie waren noch auf der Schulbank. Es war noch eine Jüngerschulung. Aber er spricht ihnen hier schon zu, ihr seid Salz, ihr seid Licht, ihr seid wie eine Stadt auf dem Berg. Sind das nicht schöne Bilder? Ihr seid es. Ihr macht einen Unterschied in dieser Welt, weil ihr euch als geliebte Kinder Gottes wisst, weil ihr daraus leben könnt und weil ihr das anderen Menschen weitergeben könnt. Ich schließe mit einem Zitat von Franz von Assisi. Oh, wo bin ich denn hier? Bin wieder durchgegangen. Ah, da, kleine Zusammenfassung. Zack. Da. Franz von Assisi soll einmal gesagt haben, na. Ja, da ist es. Er soll einmal gesagt haben, verkündige das Evangelium und wenn nötig, dann gebrauche Worte dazu. Amen. Salz und Licht, darum geht es auch in dem nächsten Lied.
Es ist diesmal nicht das Kinderlied.